Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Hallo meine lieben Zuhörer. Ja, heute die erste Folge der Akte Sport, in der es um gesunden Sport, in erster Linie um gesunden Sport geht und natürlich auch um ungesunden Sport. Was ist Sport? Das dürft ihr euch direkt mal fragen, weil Sport nicht gleich Sport ist und Sport auch nicht von jedem gleich empfunden wird. Daher habe ich meine KI-Assistenten mit ein bisschen Information gefüttert und über diese Information sprechen die nun mit euch.
Willkommen zurück zum Deep Dive.
Freut mich wieder hier zu sein.
Heute tauchen wir tief ein in einen Begriff, der uns ja eigentlich im Alltag ständig begegnet.
Ja.
Sport. Aber was genau ist das eigentlich?
Hm.
Und genau das wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen.
Spannend.
In Deutschland gibt es ja verschiedene Organisationen und Verbände, die den Sportbegriff für sich definieren.
Genau.
Die WHO zum Beispiel, also die Weltgesundheitsorganisation.
Richtig.
Dann haben wir den Deutschen Sportbund, den DSB, und den Deutschen Sportärztebund, den DGSP.
Also quasi drei Perspektiven auf das gleiche Thema.
Genau, und da wollen wir mal gucken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede, was sind so die Kernelemente, die diese Definition ausmachen.
Ja, und was verraten die uns vielleicht auch über das deutsche Verständnis von Sport?
Richtig, genau darum geht's.
Los geht's.
Fangen wir doch mal mit der WHO an.
Gerne.
Die WHO definiert Sport als eine kulturelle Aktivität.
Ja.
Was bedeutet das denn jetzt konkret?
Naja, also für mich heißt das erstmal, dass Sport eben nicht nur reine Körperbewegung ist.
Aha.
Es geht ja auch immer um den sozialen Aspekt, um das Miteinander, um Werte und Normen.
Also quasi um ein kulturelles Phänomen.
Genau. Sport ist tief in unserem gesellschaftlichen Leben verankert.
Okay. Und die WHO betont ja auch ganz stark die Freiwilligkeit.
Richtig.
Also, dass man sich aus eigenem Antrieb für den Sport entscheidet.
Genau. Und dass es eben kein Zwang ist.
Und dann natürlich der Vergleich mit anderen, die Ausführung, die Leistung.
Also, das gehört ja heute auch dazu.
Aber, und das finde ich ganz wichtig, die WHO betont auch die Regeln und ethischen Werte.
Ja, absolut.
Fair Play ist ein ganz zentraler Punkt.
Ohne Fair Play funktioniert Sport nicht.
Richtig.
Ja.
Kommen wir zum Deutschen Sportbund, dem DSB.
Ja.
Der DSB definiert Sport als zielgerichtete körperliche oder geistige Aktivitäten.
Interessant, oder?
Also da kommt jetzt die geistige Komponente mit rein.
Genau.
Was bedeutet das denn?
Zieht Schach jetzt aus dem Sport?
Ja, genau.
Der DSB bezieht also explizit auch Denksportarten mit ein, wo es ja um Strategie, Taktik, Konzentration geht.
Also geht es nicht nur um körperliche, sondern eben auch um mentale Leistung.
Richtig.
Und trotzdem... Oder gerade deswegen betont der DSB auch wieder das Fairplay und die Einhaltung von Regeln.
Ja, genau wie die WHO.
Also gibt es schon mal eine Parallele.
Auf jeden Fall.
Und jetzt zum Schluss noch der Deutsche Sportärztebund, der DGSP.
Okay.
Für den DGSP ist Sport eine regelmäßige körperliche Aktivität, die dazu dient, die Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu steigern. Aber die Gesundheit und das Wohlbefinden spielen auch eine große Rolle.
Ja, ganz zentral sogar.
Also hier steht der Nutzen für den Körper im Vordergrund.
Okay,
der Fokus liegt auf Fitness, Gesundheit, Prävention.
Ja.
Okay. Und wenn wir jetzt diese drei Definitionen nebeneinander legen, was fällt uns da auf?
Naja, also der rote Faden ist sicherlich die Bedeutung von Regeln und ethischen Werten.
Stimmt.
Fairplay ist quasi der Grundkonsens, auf dem alles andere aufbaut.
Okay. Und was sind die Unterschiede?
Naja, die liegen vor allem im Fokus.
Ah.
Die WHO betont den kulturellen und sozialen Aspekt.
Yeah.
Der DSB erweitert den Begriff um die mentale Komponente.
Genau.
Und der DDSP rückt die gesundheitlichen Aspekte in den Vordergrund.
Stimmt.
Also Sport ist in Deutschland ein sehr vielschichtiger Begriff.
Das kann man wohl sagen.
Je nachdem, welche Brille man aufsetzt, sieht man etwas anderes.
Und jetzt die Frage an dich. Was ist Sport für dich?
Ja, genau.
Welche deiner Aktivitäten würdest du als Sport bezeichnen?
Und warum? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Deep Dive.
Tschüss.
Ja, hallo, meine lieben Zuhörer, da bin ich wieder. Ja, ihr habt gelernt, dass Sport durchaus unterschiedlich
verstanden werden kann. Ich als Sportmediziner sehe es natürlich ähnlich wie die Sportmedizinische Gesellschaft oder Gesellschaft für Sportmedizin mit Wohlempfinden. Meine Patienten, da komme ich gleich dazu, kommen oft zu mir und fragen mich, wie sie den Sport machen müssen oder auch etwas anders, da komme ich dann später noch zu. Und zwar, Sport wird oft mit Bewegung gleichgesetzt, aber auch geistiger Sport fordert und auch geistiger Sport fördert. Es gibt Studien, zu denen komme ich bestimmt in späteren Folgen nochmal, dass nur mit Training der puren Handkraft, also mit diesen Dingern, wo man die Hand zusammenkneift, die Herzkraft gesteigert wird. Also Patienten, die im Bett liegen, auf Intensivstationen als Herzpatient, das ist im Herzzentrum Bad Oeynhausen untersucht worden, von Dr. Mellwig, dass die nur, wenn die mit diesen Federdingern arbeiten, an beiden Händen, die Herzkraft signifikant steigt. Und Vibrationstraining. Vibrationstraining wurde in der Charité untersucht. Da wurden in Patientenbetten bei gesunden Studenten in die Betten unten rein Vibrationsplatten eingebaut und bei anderen Studenten wurde nichts eingebaut. Die mussten dann so ein paar Übungen machen, die haben die anderen auch gemacht, aber die Übungen wurden bei der zweiten Gruppe mit der Vibrationsplatte verstärkt. Während die erste Gruppe ohne Vibrationsplatte Muskelmasse verloren hat, hat die zweite Gruppe sogar noch leicht Muskelmasse aufgebaut. Allein durch Vibrationstraining, ohne jegliche weitere eigene Bewegung, also nur durch Aktivierung der Muskulatur. Ganz spannendes Thema. Dann geht es natürlich über Sport und Gehirn. Wir haben ja darüber gelernt, mentales Training ist ein so ein Punkt. Ihr habt in den ersten Folgen, falls ihr die nicht gehört habt, hört doch bitte nochmal rein, sehr viel über das Gehirn gelernt und wie man mit dem Gehirn im Prinzip umgeht, wie man lernt und Training im Sport besser werden, ist letztendlich auch Lernen. Ihr habt im Sport drei wesentliche Bereiche, die ihr bearbeiten dürft. Es ist die Ausdauer. Heute und in der nächsten Folge wird es in erster Linie in den Ausdauerbereich reingehen, also Ausdauertraining, Ausdauersport, wie man zwischen dem Ausdauertraining sich wieder regeneriert. Die Kraft wird bei der Ausdauer natürlich mittrainiert. Es gibt auch Kraftausdauer, aber man kann die Kraft eben auch als einzelnes Element des Trainings im Bereich des Sports oder überhaupt der Körperertüchtigung sehen. Und dann ist als drittes Element noch ganz wichtig die Beweglichkeit. Hier kommt natürlich die körperliche Beweglichkeit der Gelenke hinzu. Das wird ein ganz, ganz großes Thema, eigenes Thema werden, auf das ich dann später zurückkommen werde. Und natürlich auch die geistige Beweglichkeit, die Flexibilität auf Situationen auch im Sport einzugehen. Das kann man sehr gut trainieren, eben gerade in dem Bereich auch sehr gut im Sinne eines mentalen Trainings. Mehr noch als Kraft. Also Kraft und Ausdauer lassen sich mental relativ schlecht trainieren. Die Beweglichkeit, die Flexibilität, auf neue Reize einzugehen, auf Spielsituationen, auf Gegnersituationen beim Fußball, beim Tennis, bei fast jedem Sport, wo es mit Gegnerkontakt zugeht, ist mit dem mentalen Training ganz essentiell zu bearbeiten. Dann geht es darum, wie viel Sport ist gut und wie viel Sport ist nicht gut. Und auch da habe ich die KI-Assistenten etwas gefüttert. Seid gespannt, es kommt eine richtig gute Zusammenfassung eines wichtigen Themas und eines Themas, das auch leicht mit einem Augenzwinkern versehen ist und zum Schmunzeln anregt. Ich werde dann danach noch kurz darauf eingehen. Bis später.
Willkommen zurück zu einem neuen Deep Dive. Heute geht es um eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder schon mal gestellt hat. Ist Sport Mord?
Ja, gute Frage.
Immerhin wird ja immer gesagt, wie wichtig Bewegung ist. Mhm. Aber dann liest man ständig von Leuten, die beim Sport plötzlich tot umfallen.
Ja, das stimmt.
Also wie ist es denn? Ist Sportmord? Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns heute einen spannenden Text vorgenommen, der genau dieses Thema beleuchtet.
Genau, darin kommen die unterschiedlichsten Meinungen zu Wort, von Sport ist Mord, Verfechtern, bis hin zu denen, die sagen, dass regelmäßige Bewegung absolut lebensnotwendig ist.
Genau. Und was mir da sofort ins Auge gesprungen ist, ist dieses angebliche Zitat von Winston Churchill. No sports, whiskey and cigars.
Ah, ja, der Churchill.
Angeblich soll das ja sein Geheimnis für ein langes Leben gewesen sein.
Interessant.
Und da wollen wir heute mal genauer hinschauen, hat er das wirklich gesagt. Und was steckt eigentlich wirklich hinter dieser Verbindung von Sport und Gesundheit? vor allem im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Risiken. In diesem Dschungel aus Meinungen und Studien wollen wir heute versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, sehr gerne. Fangen wir doch gleich mal mit dieser Churchill-Legende an. Der Text, den wir uns angeschaut haben, räumt da nämlich direkt mit auf.
Ach, wirklich?
Ja. Diese Behauptung, dass Churchill no sports zu seinem Lebensmotto erklärt hat, die hält wohl keiner genaueren Prüfung stand.
Echt? Also ich hätte schwören können, ich habe das schon öfter mal gehört.
Ja, so geht's vielen. Aber der Artikel sagt ganz klar, dass dieses Zitat nirgends auf seriösen englischen Webseiten zu finden ist. Nicht mal im Oxford Dictionary of Quotations.
Wow, krass. Das ist ja fast schon ein bisschen witzig, wenn man bedenkt, dass Churchill ja eigentlich in seiner Jugend durchaus sportlich war und gerne geritten ist.
Stimmt, ja.
Das ist eine reine Erfindung. Naja, der Artikel deutet zumindest an, dass diese No-Sports-Aussage vielleicht aus dem deutschsprachigen Raum stammt.
Na sowas.
Vielleicht von Leuten, die eine bequeme Ausrede für ihre eigene Unsportlichkeit gesucht haben.
Naja, wer weiß. Gut, das hätten wir dann ja schon mal geklärt. Was ist denn mit dem Rest des Zitats, also Whisky und Zigarren? Da äußert sich der Text ja auch kurz zu, oder?
Ja, da wird es tatsächlich etwas differenzierter. Bei Whisky heißt es, dass ein maßvoller Konsum durchaus positive Auswirkungen auf die Herzgesundheit haben kann.
Ach was?
Ja, für Männer zum Beispiel 1 bis 2 Gläser pro Tag, für Frauen und ältere Menschen 1 Glas. Das soll sogar die Lebenserwartung verlängern können.
Krass.
Aber die Betonung liegt hier natürlich ganz klar auf maßvoll.
Ja, klar. Und bei den Zigarren gibt es wahrscheinlich keine 2 Meinungen, oder?
Nee, absolut nicht. Da zitiert der Artikel die Interheart-Studie, eine große internationale Untersuchung zu Risikofaktoren für Herzinfarkte. Die hat ganz klar gezeigt, dass Rauchen das Risiko für einen Herzinfarkt um das 4-fache erhöht, wenn man 20 Zigaretten am Tag raucht. Ja, das ist natürlich heftig. Aber jetzt mal zurück zum eigentlichen Kern des Themas, der Verbindung zwischen Sport und Herzinfarkt. Das fand ich ja besonders spannend.
Mhm.
Sport soll ja gesund sein, aber gleichzeitig können ja Herzinfarkte während oder nach dem Sport auftreten. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Der Artikel führt da eine interessante Statistik an. Bei einer Untersuchung von über 1000 Herzinfarktpatienten hat ungefähr jeder 20. den Infarkt während oder kurz nach körperlicher Aktivität erlitten. Das entspricht einem durchschnittlich 5-fach erhöhten Risiko im Vergleich zur Ruhephase.
5-mal so hoch?
Ja.
Puh. Okay, jetzt klingt erstmal beunruhigend. Aber dann kommt ja die entscheidende Einschränkung, dass das Risiko stark davon abhängt, wie regelmäßig man sich sonst so bewegt, oder?
Genau. Und hier kommt der sogenannte paradoxe Effekt ins Spiel, wie es der Artikel nennt.
Paradoxe Effekt? Ja, das klingt erstmal komisch, aber schon wenn man 1 bis 2 Mal pro Woche Sport macht, sinkt dieses erhöhte Risiko während der Anstrengung wieder auf 1/5. Und bei noch regelmäßigerer Bewegung ist es sogar noch geringer.
Okay, verstehe. Das heißt also, die Gefahr ist dann besonders groß, wenn man sich nur selten sportlich betätigt und sich dann plötzlich total verausgabt.
Genau. Der Artikel nennt da als Beispiel das Schneeschippen im Winter.
Ah ja, okay.
Wer nur unregelmäßig solche intensiven Belastungen hat, bei dem steigt das Herzinfarktrisiko während dieser Aktivität um das 100- bis 200-fache.
100- bis 200-fache, wow.
Ja. Die klare Botschaft ist also, Regelmäßigkeit ist Trumpf. Lieber regelmäßig und moderat trainieren als selten und extrem.
Klingt logisch. Okay, das bringt uns zur nächsten Frage. Ist ein Herzinfarkt einfach Schicksal oder kann man da wirklich was zur Vorbeugung tun?
Laut der Interheart-Studie sind viele Faktoren, die zu einem Herzinfarkt führen können, tatsächlich beeinflussbar.
Dazu gehören natürlich die bekannten Verdächtigen. Mit dem Rauchen aufhören, hohen Blutdruck senken, Diabetes gut einstellen und den Fettstoffwechsel in den Griff bekommen.
Ja, das sind so die Klassiker, wenn es um die Herzgesundheit geht.
Genau. Aber der Artikel betont auch die Bedeutung des Lebensstils, also Ernährung und Bewegung und die Vorbeugung von Stress und Depressionen.
Ah ja, stimmt.
Also alles Dinge, die man aktiv beeinflussen kann.
Genau, ja. Demgegenüber stehen dann natürlich die nicht beeinflussbaren Risikofaktoren wie höheres Lebensalter oder das männliche Geschlecht.
Richtig.
Aber es ist ja gut zu wissen, dass man nicht einfach hilflos ausgeliefert ist.
Absolut.
Und der Artikel ermutigt ja auch gerade ältere Menschen, aktiv zu werden. Es ist nie zu spät, um damit anzufangen.
Genau diese Botschaft will der Artikel vermitteln. Es ist wirklich nie zu spät, um mit Sport anzufangen und davon zu profitieren. Wichtig ist aber, dass man, besonders wenn man älter ist oder Vorerkrankungen hat, vorher mit seinem Hausarzt spricht und eine Risikoeinschätzung machen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Und der Artikel erwähnt auch die Swiss Olympic Medical Base am Kantonsspital St. Gallen.
Ja, genau.
Die ist zwar primär für Leistungssportler gedacht, bietet aber wohl auch für ambitionierte Freizeitsportler Beratungen und Physiotherapie an.
Ja, das ist ein interessantes Angebot. Das zeigt, dass es auch für engagierte Amateure Anlaufstellen gibt, wo sie sich sportmedizinisch beraten lassen können.
Mhm.
Im Artikel steht, dass die ein breites Spektrum an Leistungen anbieten, von Sportorthopädie über Leistungsdiagnostik bis hin zur Ernährungsberatung. Ein echt umfassendes Angebot.
Ja, ging gut. Und dann kommen wir zu den 10 goldenen Regeln für gesunden Sport. Das ist ja quasi eine schöne Zusammenfassung für unsere Zuhörer, was sie konkret beachten können.
Genau. Die fassen nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Angefangen damit, dass es nie zu spät ist, um zu starten und dass man auf seinen Körper hören sollte.
Und langsam anfangen und die Intensität schrittweise steigern, das ist sicher auch ganz wichtig, um Überlastung zu vermeiden.
Ja, absolut.
Und mindestens 30 Minuten moderate Bewegung an den meisten Tagen die Woche in den Alltag einbauen. Klingt machbar, oder?
Absolut machbar. Und die sogenannte Sprechregel finde ich auch sehr hilfreich.
Sprechregel.
Ja, während der Anstrengung sollte man sich immer noch normal unterhalten können. Wenn man außer Atem ist und kaum noch sprechen kann, ist die Intensität wahrscheinlich zu hoch.
Ja, stimmt. Regelmäßigkeit ist das A und O, das haben wir ja schon gelernt. Und die Sportart variieren, um den ganzen Körper zu trainieren und einseitige Belastungen vorzubeugen, ist bestimmt auch sinnvoll.
Auf jeden Fall. Und die Ergänzung von Ausdauertraining durch Kraft- und Koordinationsübungen ist wichtig für eine ganzheitliche Fitness.
Ja, macht Sinn.
Genauso wie gutes Equipment und die richtige Vorbereitung den Spaß am Sport erhöhen und Verletzungen vorbeugen können.
Klar, das sollte man nicht vergessen.
Und natürlich ausreichende Erholung und Körperpflege, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Das sind wirklich sehr praktische Ratschläge.
Ja, absolut. Und im Fazit des Artikels wird ja auch nochmal auf das Churchill-Zitat zurückgekommen und klargestellt, dass seine angebliche Ablehnung von Sport ein Mythos ist. Sein tatsächliches Geheimnis beinhaltete ja gerade regelmäßige Bewegung neben gelegentlichen Zigarren, maßvollem Whisky-Konsum und einer positiven Lebenseinstellung. Und wahrscheinlich auch gute Gene.
Ja, das kommt sicher noch dazu.
Aber jetzt lass uns noch kurz auf die Herkunft des Wortes Sport eingehen. Das wird im Artikel ja auch kurz beleuchtet.
Ja, das ist ein interessanter Exkurs.
Finde ich auch.
Das Wort Sport kommt ja vom englischen Disport, was so viel wie Zerstreuung oder Vergnügen bedeutet. Und tatsächlich war Sport in früheren Jahrhunderten eher den höheren Gesellschaftsschichten vorbehalten, die die Muße dafür hatten.
Stimmt, ja. Und demgegenüber standen dann die Spiele der unteren Schichten, wie Laufen, Boxen oder Ringen. Heute hat sich der Begriff Sport ja für alle Arten von körperlicher Betätigung durchgesetzt.
Genau. Und ältere deutsche Begriffe wie Leibesübungen oder Leibeserziehung sind quasi verschwunden.
Ja, die hört man heute kaum noch. Der Artikel geht ja auch kurz darauf ein, dass während Sport für viel ein Vergnügen ist, manche es auch übertreiben und dabei ihr Leben riskieren.
Ja, das stimmt.
Nicht nur im Motorsport, sondern es wird ja auch an den ersten Marathonläufer erinnert, der am Ziel zusammengebrochen ist.
Ja, tragisch.
Das bringt uns ja zum Marathon-Paradoxon, das Frank Mohn von der Universität Gießen anspricht. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Gerne. Mohn sagt, dass das Training für einen Marathon positive Auswirkungen auf Herz, Bänder und Immunsystem hat.
Aha, okay.
Aber der Marathonlauf selbst nicht unbedingt. Sein prägnanter Satz ist ja, das Gesunde am Marathon ist die Vorbereitung darauf.
Ein interessanter Gedanke. Und der Artikel nennt ja auch noch ein paar Beispiele für gesunde und harmlose Sportarten wie Tanzen, Golfen, Radfahren oder sogar Schach.
Genau.
Das zeigt ja, dass körperliche Betätigung ein sehr breites Spektrum umfasst. Es geht nicht immer um Hochleistung. Oft sind es die moderaten und regelmäßigen Aktivitäten, die den größten gesundheitlichen Nutzen bringen.
Können wir also festhalten, Sport ist Mord, ist definitiv eine zu starke Vereinfachung. Regelmäßiger Sport ist in der Regel gut für die Gesundheit und reduziert sogar das Risiko bei körperlicher Anstrengung. Die Gefahr liegt eher in seltenen intensiven Belastungen, wenn man sonst eher inaktiv ist. Also lieber regelmäßig und moderat als selten und extrem.
Ja, genau, das ist die Kernaussage. Und es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören, langsam anzufangen und vor allem dran zu bleiben.
Genau. So wie es die 10 goldenen Regeln ja auch empfehlen. Ein guter Punkt, um unseren Deep Dive abzuschließen. Aber dieser Gedanke vom Marathon-Paradoxen ist wirklich spannend. Wenn wir das mal weiterdenken, wie könnte unsere Herangehensweise an andere intensive oder zielorientierte Aktivitäten aussehen, wenn wir den Fokus mehr auf den Prozess und die kontinuierliche Anstrengung legen würden, als auf ein einzelnes potenziell riskantes Ereignis? Vielleicht etwas, worüber ihr, liebe Zuhörer, noch ein bisschen nachdenken könnt. Über die Balance zwischen dem Ausloten von Grenzen und einem nachhaltigen Wohlbefinden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne. Und denkt dran, bleibt aktiv und hört auf euren Körper.
Ja, vielen Dank, meine KI-Assistenten. Da bin ich wieder. Ich möchte auf einen Punkt eingehen. Also ich finde, die haben das gut zusammengefasst, auch sehr spannend aufbearbeitet und auch mit einem Augenzwinkern. Aber zum Alkohol gibt es inzwischen neue Studien. Es ist so, dass auch nicht das kleine Gläschen, was ist ein Glas Whisky, also da sagt man natürlich 0,02 Liter, also 20 Zentiliter, bei Frauen maximal, bei Männern 0,04, also ein Doppelten ist fast schon zu viel. Nein. Man hat herausgefunden, dass kein Alkohol das Beste ist. Also schon ein Milliliter
ein wenig Alkohol ist an sich schon zu viel. Man kann es natürlich aber auch übertreiben, deshalb muss es eben so wenig wie möglich sein. Aber auch dieses Glas Wein, dass das Rotwein mit Resveratrol, muss man viel zu viel trinken, als dass es jetzt Wein der einzelne Punkt sein kann, der einen jetzt gut übers Leben rettet. Das sind sicherlich andere Punkte, da wird es im Thema Ernährung dann nochmal mehr dazu geben. Weil wir haben ja Gehirn, wir haben Sport und Ernährung wird ein drittes großes Thema sein. Ich möchte meine Patienten ein bisschen mit reinbringen. Meine Patienten werden gefragt bei mir, also alle neue Patienten, was die an Sport machen. Ich lasse das relativ offen habe das aber verfeinert mit Aktivität. Weil ich habe ganz viele Patienten, die eben meinen, keinen Sport zu machen. Und dann frage ich die, ja, was machen sie denn? Bewegen sich gar nicht? Fahren sie mit dem Auto zum Bäcker und machen alles Mögliche nur mit dem Auto und nicht zu Fuß? Dann meine ich, ja, haben sie einen Hund? Ganz oft bei mir in der Nähe. Ja, ich habe einen Hund. Ja, wie oft gehen sie mit dem denn? Ja, einmal eine große Runde. Ja, wie lange? Eine Stunde. Und dann noch zweimal 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Also bis zu 2 Stunden am Tag. Und dann meine ich zu denen, wie lange bewegen sie sich denn? Wie schnell bewegen sie sich denn jetzt, wenn sie da spazieren gehen? Ach ja, da schaffe ich schon in dieser einen Stunde 5-6 Kilometer, also richtiges Wandertempo, manchmal auch sogar mehr, je nachdem, wie ich den Hund auch beschäftige. Und dann oben am Berg bei uns, also auch mal berghoch und wieder bergrunter. Dann sage ich, das ist Sport. Dann sagen die, nein, wirklich? Dann sage ich, ja, sie müssten vielleicht mal ihren Puls testen. Dann kommt natürlich die nächste Frage, ja, wenn das schon Sport ist, wie darf ich mich denn da belasten? Wie hoch muss mein Puls sein? Wir hatten mal in den 70ern oder 80ern war das wahrscheinlich eher mit Aerobic und all dem Krempel. Aerobic war ja da im Fernsehen ganz in, dass man da mitgetanzt hat, aber vorher war ja auch schon mit Rosi Mittermeier und dem Neureuther diese Skigymnastik, also auch in den 70ern gab es das ja schon, dass man im Fernsehen mitgetanzt und mitgeturnt hat. Und dann gab es Trimming 130. 130 ist definitiv für viele Menschen zu viel. Weil die zu alt sind, weil die nicht genug untersucht worden sind, das Herz nicht gut ist und weil 130 als Trainingspuls durchaus ambitioniert sein kann, nicht muss, sein kann. Ich sage meinen Patienten, Training beginnt dort, wo der Puls 50 höher ist als der Ruhepuls. Wenn jetzt Patienten, viele haben einen Ruhepuls zwischen 60 und 70, manche sogar unter 60, dann fängt das Training an bei 110, 120, beziehungsweise fängt das Training nicht an, da ist das Training letztendlich optimal. Also es kann sein, dass man mit einem Puls von 100, 110, 120 maximal in einem sehr guten Trainingsbereich ist. Andersrum kann man auch sagen, der Maximalpuls bei einem Training, das gilt jetzt nicht für Leistungssportler, ist 220 minus Lebensalter. Also 220 minus Lebensalter, man nehmen wir mal an, ein 60-Jähriger, der darf dann nur einen Puls von 160 haben, maximal in der höchsten Ausbelastung. Der Trainingspuls ist eher 200 minus Lebensalter, also bei einem 60-Jährigen 140. Das heißt, bei dem beginnt vielleicht das Training bei 110, 120 und hört schon bei 140 wieder auf. Das kann man natürlich mit dem Trainingszustand auch im höheren Alter steigern, aber als grobe Richtschnur ist das schon mal relativ gut. Deshalb, was ist das Fazit daraus? Kauft euch eine Pulsuhr. Oder habt eine Pulsuhr. Oder macht einfach nur Pausen kurz und gebt euer Finger auf das iPhone. Da kann man das auch messen oder andere Smartwatches und Smartphones. Oder zählt einfach euren Puls. Das geht auch. Und da setzt natürlich dann auch direkt das Training an. Und dann frage ich meine Patienten eben, wie die trainieren. Und da gibt es die sogenannten Weekend Warriors. Also gerade Männer. Frauen sind da eigentlich gar nicht so. Aber Männer, die in der Woche arbeiten von morgens bis abends und dann eben nichts mehr machen, außer die Beine hochlegen, was ja erstmal okay ist, aber dann am Wochenende ihr Rennrad rauspacken, ihr Mountainbike rauspacken, in den Berg fahren, am Wochenende, nur am Wochenende Tennis spielen, nur am Wochenende wahrscheinlich sogar 2 Golfrunden am Tag spielen und die dann richtig schnell, weil ja 2 Golfrunden am Tag auch relativ viel ist. Also einfach zu viel in zu wenig Zeit und zu selten. Das ist eben Grundlagen zum Training, da komme ich nachher nochmal zu. Auch meine KI-Assistenten werden dazu ein bisschen als Einleitung, heute ist ja der große Einleitungstag zum Sport, was zu sagen. Und weitere Aspekte kommen noch am Ende. Und dann sage ich meinen Patienten gerne, wer rastet, der rostet. Aber wer rast, der rostet auch. Also es kommt darauf an, nicht zu rasten, also nicht zu machen, aber auch bitte nicht zu viel zu machen. Und mein Trainer früher im Fitnessstudio oder eher sogar Bodybuilding-Studio hat ihm gesagt, weißt du was, Frank, der Muskel wächst zwischen dem Training und der Muskel wächst in der Nacht. Also gute Ernährung, guter Schlaf, wenig bis gar kein Alkohol gehört eben auch mit dazu. Und jetzt komme ich wieder zum Täter der Woche. Zum Täter der Woche. Heute ein anderer Täter der Woche, aufbearbeitet durch meine KI-Assistentin.
Willkommen zurück zu The Deep Dive. Diesmal tauchen wir tief ein in ein Thema, das uns alle betrifft, besonders hier in Deutschland, Vitamin D.
Ja.
Und dafür haben wir Auszüge aus der Masterarbeit von Dr. Med. Frank Esers Vorliegen, die sich mit der Historie der Mikronährstoffe beschäftigt und ganz besonders eben auch mit Vitamin D. Und unser Ziel ist es, die wichtigsten Erkenntnisse über Vitamin D freizulegen und zu verstehen, was es für unsere Gesundheit bedeutet.
Ja, Vitamin D, spannendes Feld, wie du schon sagst, für uns in Deutschland. Von besonderer Bedeutung.
Absolut.
Kennst du ja wahrscheinlich auch dieses Gefühl, in der dunkleren Jahreszeit irgendwie so ein bisschen weniger energiegeladen zu sein. Und da spielt Vitamin D eben eine zentrale Rolle. Und wir wollen heute mal beleuchten, warum das so ist und was du praktisch für dich dafür Schlüsse draus ziehen kannst.
Lass uns direkt eintauchen. Was ist Vitamin D eigentlich?
Im Grunde genommen ist Vitamin D ein fettlösliches Vitamin. Chemisch gesprochen, Covid und Kieferfaden. Und was halt so besonders ist an Vitamin D, anders als andere Vitamine, die wir so kennen, die wir zwingend über die Nahrung aufnehmen müssen, kann unser Körper Vitamin D prinzipiell selber herstellen in der Haut.
Ah, okay. Nicht essentiell, weil unser Körper es selber produzieren kann.
Ja.
Aber wenn das so ist, warum ist dann Vitamin D-Mangel ein so häufig diskutiertes Problem?
Ja, genau, das ist der springende Punkt.
Ja.
Obwohl unser Körper die Fähigkeit zur Eigensynthese besitzt, ist diese Produktion in der Haut heutzutage oft unzureichend. Und es betrifft nicht nur den Winter, sondern auch die sonnenreichen Monate.
Echt?
Ja. Der Grund dafür ist unser moderner Lebensstil. Also wir, die sonnlichtprotektive, geschützte Industriezeitalterbevölkerung, so wird das in der Masterarbeit genannt.
Okay.
Also wir verbringen halt viel Zeit in geschlossenen Räumen und verwenden natürlich auch Sonnenschutzmittel. Beides reduziert natürlich die Vitamin-D-Bildung in der Haut erheblich.
Das macht total Sinn. Also viele von uns sitzen im Büro, arbeiten. Und wenn wir dann draußen sind, cremen wir uns natürlich auch mit Sonnenschutz ein. Aber sag mal, was bewirkt Vitamin D denn eigentlich in unserem Körper? Wo entfaltet es seine Wirkung?
Ja, die Hauptwirkungsbereiche sind vielfältig.
Okay.
Also im Zentrum steht der Knochenstoffwechsel, wo Vitamin D eine Schlüsselrolle im Kalzium- und Phosphathaushalt spielt. Aber es ist eben auch wichtig für die Funktionen unserer Schilddrüse und Nebenschilddrüse.
Okay.
Und auch für das Nierenwasserhaushaltssystem. Also du siehst, es ist an sehr vielen grundlegenden Prozessen in deinem Körper beteiligt.
Okay. Knochenstoffwechsel ist wahrscheinlich das, was die meisten mit Vitamin D verbinden.
Wahrscheinlich.
Ja. Aber Schilddrüse, Nieren, das ist schon ein breiteres Spektrum, als ich dachte.
Genau.
Aber dann ist natürlich interessant zu wissen, welche Probleme entstehen können, wenn der Körper nicht genug davon hat.
Ja.
Du hast ja vorhin die Problematik der Unterversorgung schon angesprochen.
Ja.
In der Masterarbeit werden ja einige wissenschaftliche Zusammenhänge mit verschiedenen Krankheiten hergestellt. Zum Beispiel gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und einem erhöhten Risiko für Darmkrebs und Brustkrebs.
Ja, das stimmt.
Allerdings betont der Autor auch, dass hier weitere sogenannte randomisierte Studien notwendig sind, um diese Zusammenhänge noch besser zu verstehen.
Absolut.
Also es ist noch nicht alles hundertprozentig klar.
Genau, die Forschung ist da noch nicht am Ende.
Aber es zeichnen sich schon Tendenzen ab.
Ja.
Wie sieht es denn mit unserem Immunsystem aus?
Ja.
Es war ja die letzten Jahre auch ein viel diskutiertes Thema.
Ja, ein Mangel an Vitamin D kann tatsächlich unser Immunsystem negativ beeinflussen. Und möglicherweise auch die Entstehung von Autoimmunkrankheiten begünstigen. Also man könnte sagen, Vitamin D hilft unserem Immunsystem, im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn der Spiegel zu niedrig ist, kann diese Balance gestört werden.
Das klingt logisch.
Yeah.
Du, in der Outline habe ich auch was zu neurodegenerativen Erkrankungen gelesen. Das ist ja auch ein sehr ernstes Feld.
Ja, es gibt Hinweise darauf, dass eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung sowohl bei der Entstehung als auch im Verlauf von neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle spielen könnte. Die genauen Mechanismen sind wahrscheinlich sehr komplex, aber es ist ein aktives Forschungsgebiet. Also stell dir vor, Forscher untersuchen, ob ein guter Vitamin-D-Spiegel möglicherweise dazu beitragen kann, unser Gehirn im Alter fit zu halten.
Spannend. Und dann der Bezug zu Long-Covid und Covid-19. Das ist ja hochaktuell und betrifft viele von uns direkt oder indirekt.
Gerade im Kontext von Long-Covid und auch bei akuten Covid-19-Infektionen scheinen hochdosierte Therapien mit Vitamin D vielversprechend zu sein. Mhm. Die Forschung steht da noch relativ am Anfang, aber es gibt erste positive Signale, die darauf hindeuten, dass Vitamin D eine unterstützende Rolle spielen könnte.
Interessant. Und dann noch der Zusammenhang mit Insulin und Diabetes Typ 2. Das hat mich jetzt wirklich überrascht.
Ja, ein guter Vitamin-D-Spiegel scheint für die normale Ausschüttung von Insulin aus unserer Bauchspeicheldrüse unerlässlich zu sein. Ein Mangel an Vitamin D wird daher mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht. Also es ist schon faszinierend, wie viele verschiedene Systeme in unserem Körper auf einen guten Vitamin-D-Spiegel angewiesen sind.
Wahnsinn, wie viele Bereiche im Körper von diesem einen Vitamin beeinflusst werden.
Ja.
Und dann noch die Blutdruck-Regulation.
Genau. Vitamin D scheint auch in unsere Blutdruck-Regulation über das sogenannte Renin-Angiotensin-System einzugreifen. Mhm. Also ein Schlüsselsystem zur Steuerung unseres Blutdrucks. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel kann zu einer verminderten Ausschüttung des Enzyms Renin führen, was potenziell Bluthochdruck begünstigen kann. Das Palem-Institut hat dazu 223 interessante Informationen veröffentlicht.
Und es geht nur weiter, oder? Schlaganfall und die Alterung des Gehirns stand auch noch auf der Liste.
Ja. Es gibt Hinweise auf positive Effekte von Vitamin D nach einem Schlaganfall auf Nervenzellen, die durch Sauerstoffmangel geschädigt wurden. Diese nennt man hypoxische Nervenzellen. Eine Studie von Loginova und Kollegen aus dem Jahr 2020 hat das gezeigt. Und auch in Bezug auf die Hirnalterung scheint Vitamin D eine Rolle zu spielen. Es gibt Hinweise auf einen positiven Einfluss auf den sogenannten Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF. Mhm. Also ein wichtiger Faktor für das Wachstum und die Funktion unserer Nervenzellen im Gehirn und somit auch auf Prozesse, die mit dem gesunden Altern unseres Gehirns zusammenhängen. Carey und Atiyah haben dazu 2021 geforscht. Was hier wirklich faszinierend ist, wie breit die Auswirkungen von Vitamin D in unserem Körper zu sein scheinen.
Das ist echt beeindruckend. Man denkt oft nur an starke Knochen, aber es ist ja ein echter Alleskönner. Lass uns mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen.
Gerne.
Die Masterarbeit würde ja auch einige Pioniere der Vitaminforschung. McCollum wird als Urvater der Vitaminklassifikation bezeichnet.
Ja.
Was genau hat er denn entdeckt, dass er diesen Titel verdient hat?
McCollum war in der Tat eine Schlüsselfigur. Er war einer der ersten, der Vitamine systematisch mit Buchstaben kennzeichnete und sie in fett- und wasserlösliche Vitamine einteilte. Später an der Johns Hopkins University fand er in seinen retrospektiven Studien heraus, dass eine Ernährung mit zu wenig bestimmten tierischen Fetten zu Rachitis führte. Mhm. Eine Erkrankung, die vor allem Kinder in den Städten betraf und bei der sich die Knochen verformen. Er identifizierte diesen fettlöslichen Faktor, der Rachitis verhindern konnte, und dieser Faktor wurde später als Vitamin D bekannt.
Okay.
Seine frühen Arbeiten legten den Grundstein für unser heutiges Verständnis von Vitaminen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie bahnbrechend seine Erkenntnisse waren.
Rachitis war also früher ein echtes Problem, besonders in den städtischen Ballungszentren.
Ja.
Das ist heute ja kaum noch vorstellbar.
Genau.
Und dann wird Adolf Windaus erwähnt, der 1921 den Nobelpreis für Chemie erhielt. Warum wurde gerade seine Arbeit ausgezeichnet?
Windaus erhielt den Nobelpreis für seine grundlegende Forschung zur Struktur der Sterole. Er klärte die chemische Verbindung zwischen Sterolen und Vitaminen auf und entdeckte insbesondere die entscheidende Rolle des ultravioletten Lichts bei der Umwandlung von Vorstufen in aktives Vitamin D in unserem Körper. Seine Arbeit war essentiell, um den chemischen Prozess hinter der Vitamin-D-Produktion zu verstehen.
Aber die Masterarbeit merkt ja auch kritisch an, dass viele andere Forscher, wie eben McCollum, leer ausgingen, obwohl sie maßgeblich zur Entdeckung von Vitamin D beigetragen haben.
Yeah.
Warum hat das Nobelpreiskomitee so entschieden?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Existenz von Vitaminen immer wahrscheinlicher wurde, war das Nobelpreiskomitee anscheinend noch etwas zurückhaltend. Obwohl einige Forscher, darunter aber erstaunlicherweise nicht McCollum, mehrfach nominiert waren, betrachtete das Komitee Vitamine zunächst eher als eine Hypothese, als ein nützliches Erklärungsmodell, aber nicht als tatsächlich existierende eigenständige chemische Substanzen.
Okay.
Das zeigt, dass selbst revolutionäre wissenschaftliche Erkenntnisse Zeit benötigen können, um sich vollständig durchzusetzen und die entsprechende Anerkennung zu finden. Es ist eine faszinierende historische Perspektive auf den wissenschaftlichen Fortschritt.
Das ist wirklich eine interessante historische Einordnung. Es ist gut zu wissen, auf welchem Fundament unser heutiges Wissen über Vitamin D basiert. Jetzt, wo wir so viel über die Bedeutung und die Geschichte von Vitamin D erfahren haben, lass uns über die praktischen Konsequenzen sprechen.
Ja.
Die Masterarbeit gibt ja auch konkrete Empfehlungen.
Ja.
Eine zentrale Erkenntnis ist, dass eine ausreichende Vitamin D-Zufuhr ohne zusätzliche Maßnahmen bei Lichtmangel, der Verwendung von Sonnenschutz und generell reduzierter Sonnenexposition heutzutage kaum möglich ist. Der Autor geht sogar so weit aus Public Health-Sicht, eine Mindesttagesdosis für jeden von uns zu fordern, angesichts der vielfältigen positiven Auswirkungen von Vitamin D auf den Körper.
Ja, das kann man so sagen.
Und welche konkreten Empfehlungen zur Einnahme werden denn gegeben?
Es werden verschiedene Wege genannt. Zum einen die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten.
Ja.
Hier werden Beispiele wie Decrestol mit 5.600 internationalen Einheiten II täglich oder 20.000 II einmal pro Woche genannt. Wichtig dabei ist die Einnahme idealerweise morgens zusammen mit einem Teelöffel hochwertigem Öl. Hier wird Bio-Kreuzkümmelöl empfohlen und du solltest mindestens einen Stiel vor und nach der Einnahme keine Milchprodukte konsumieren.
Okay, also Supplemente in Kombination mit Öl und Abstand von Milchprodukten.
Genau.
Wie sieht es mit unserer Ernährung aus?
Ja.
Gibt es da gute, natürliche Vitamin-D-Quellen?
Ja, fettreicher Fisch wie Lachshering und Makrele sowie Leber und Lebertran enthalten Vitamin D. Allerdings warnt der Autor davor, seinen Vitamin-D-Haushalt ausschließlich über diese Lebensmittel decken zu wollen, da dies schnell zu einer übermäßigen Aufnahme von beispielsweise salzbestimmten Metallen und sogar Schwermetallen führen kann.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Also sich nicht nur auf Fisch und Leber verlassen.
Und dann natürlich das Thema Sonnenexposition. Wir haben ja vorhin schon gesagt, viele von uns bekommen zu wenig Sonne ab. Welche konkreten Empfehlungen gibt es da?
Ja, der Tipp hier ist wirklich interessant. Du solltest dich nicht sofort mit hohem Sonnenschutz eincremen, sondern erst einmal für etwa 15 bis 20 Minuten ungeschützt am besten in Badekleidung in die Sonne gehen und erst danach Sonnenschutz auftragen. Der Autor betont, dass in diesen kurzen, ungeschützten Sonnenbädern in der Mittagssonne, die bei den meisten von uns in dieser kurzen Zeit noch keinen Sonnenbrand verursachen, je nach Sonnenstand zwischen 20.000 und 50.000 IE Vitamin D produziert werden können. Und er stellt das dann in direkten Vergleich zu den empfohlenen 5.600 IE täglich als Supplement, um zu verdeutlichen, wie effizient unsere körpereigene Produktion sein kann.
Das ist ja wirklich erstaunlich, diese hohe Produktion in so kurzer Zeit.
Ja.
Das wirft natürlich die Frage auf, ob da nicht viel ungenutztes Potenzial schlummert.
Absolut. Es ist ein Balanceakt zwischen ausreichendem Schutz vor schädlicher UV-Strahlung, um Hautschäden vorzubeugen, und genügend Sonnenexposition, um unsere Vitamin-D-Produktion anzukurbeln.
Ja.
Die Empfehlung, erst kurz ungeschützt in die Sonne zu gehen und dann Sonnenschutz zu verwenden, scheint hier ein guter Kompromiss zu sein.
Das sind sehr praktische und hilfreiche Tipps. Fassen wir doch nochmal die Kernbotschaft zusammen, bevor wir zum Ende dieses Deep Dives kommen.
Ja, sehr gerne. Vitamin D ist eben viel mehr als nur ein Vitamin für starke Knochen. Es spielt eine wirklich entscheidende Rolle in zahlreichen Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Und die Wahrscheinlichkeit einer Unterversorgung ist in unserer modernen Lebenswelt, gerade hier in Deutschland, ziemlich hoch.
Wir hoffen sehr, dass dir dieser Deep Dive geholfen hat, zu verstehen, warum Vitamin D so wichtig ist und welche konkreten Möglichkeiten du hast, deinen Vitamin-D-Spiegel im Blick zu behalten. Die Empfehlungen aus der Masterarbeit von Dr. Esers geben da ja wirklich klare Anhaltspunkte für den Alltag.
Und wenn man bedenkt, wie viele Bereiche unserer Gesundheit von diesem einen Sonnenvitamin beeinflusst werden, fragt man sich unweigerlich, ob wir das Potenzial dieser körpereigenen Produktion und die Notwendigkeit einer möglichen Ergänzung ausreichend berücksichtigen. Was bedeutet es eigentlich für unsere individuelle und unsere gesellschaftliche Gesundheit, wenn ein so wichtiger Faktor oft im Schatten liegt?
Ja.
Ein wirklich Food for Thought, über den es sich lohnt nachzudenken.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei The Deep Dive.
Bis bald.
Ja, der Täter der Woche ist also diese Folge, das Vitamin D. Ja, das Vitamin D ist sicherlich das Vitamin, das am häufigsten und mit wenigsten Widersprüchen oder Widerworten eine große Wirkung zugeschrieben wird. Es ist eben wichtig im Knochenstoffwechsel und bei der Erzeugung vieler Hormone. Und es wird natürlich in der Haut erzeugt, da habt ihr was zu gehört. Also lasst eure Haut das Vitamin D durchaus produzieren. Das geht natürlich nicht mit Sonnenblocker oder wenn ihr euch nur im Dunkeln aufhaltet und auch am Polarkreis eher auch nicht. Nehmt es teilweise mit der Ernährung auf. Hier gibt es aber wenige Nahrungsmittel, die das wirklich bieten, mit gewissen Risiken, vor allem der Übersalzung und der Überreicherung an Metallen und sogar Schwermetallen. Und nimmt es durchaus eben als Supplement, als Nahrungsergänzungsmittel. Hier ist tatsächlich, es gibt auch andere, aber das Decrestol in 5600 IE, also internationale Einheiten, oder 20.000, die beste Wahl. Nimmt dieses Decrestol morgens im Abstand zu eurem Milchkaffee oder zu eurer Milch, ich sag mal eine halbe Stunde, besser eine Stunde davor und danach, mit einem guten Öl. Kreuzkümmelöl ist auch sehr gut für die Muskulatur und die Gelenke. Das nehmt ihr dann ein, jeden Tag, und damit könnt ihr nichts falsch machen, egal wer was sagt. Man sollte natürlich nicht die Milchprodukte hoch haben, der Kalziumspiegel und Phosphatspiegel sollten normal sein, aber das ist in der Regel
eh kein Problem und kann durch den Hausarzt gut untersucht werden, wenn er diese Werte mit abnimmt. Vitamin D ist gerade in der Corona-Zeit, da werde ich bestimmt in den Corona-Folgen noch drauf zurückkommen, sehr, vor allem in Asien, sehr, sehr intensiv auch genutzt worden. Ebenso wie das Vitamin C. Vor allem in Südkorea und in Taiwan sind da sehr große Erfolge erzielt worden. Ebenso in der Schweiz. Interessanterweise ist es bei vielen Hausärzten und Allgemeinmedizinern und Internisten in Deutschland nicht so recht angekommen. Man weiß wieder nicht warum. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist sowieso ein Anti-Vitamin-D-Institut, die nur ganz langsam die Vitamin-D-täglich-Dosierungen anhebt. Wenn man überlegt und nur guckt, wie viel Vitamin-D und andere Vitamine nur in Frankreich oder in Benelux-Staaten oder auch in Österreich oder auch in Kanada und USA empfohlen werden, dann fragt man sich, warum die DGE immer noch meint, dass man das alles schön mit Ernährung zu sich nehmen kann. Aber, Leute, ihr könnt euren Vitamin D selber produzieren. Ja, jetzt komme ich noch zum Thema. Wer mich kennt und wer mir folgt auf Instagram und Co., der weiß, dass ich mich gerade auf einen Marathon vorbereite. Ich bin immer schon eher unwillig gelaufen, nie gerne gelaufen, aber trotzdem gelaufen, weil ich gemerkt habe, Laufen ist als ein Modul des Trainings eine sinnvolle Ergänzung beim Sport. Bei der Sportausübung, beim Training, um einfach fit zu sein. Dann bin ich wenig gelaufen, weil ich dann zu schwer war, weil ich zwischendurch durchaus Bodybuilding gemacht habe und dann sicherlich 10 Kilo mehr Muskelmasse hatte. Da habe ich meine Gelenke gemerkt, also wieder abgenommen. Und dann wollte ich eigentlich immer einen Marathon mitmachen. Der New York Marathon steht immer noch auf meiner Bucketlist, weil ich in New York war 1996 und habe da ja auch gelebt, 4 Monate lang im PJ. Und da wollte ich den Marathon eigentlich gerne mitmachen. Aber immer gemerkt, Laufen geht bis 10 Kilometer allerhöchstens und dann ist gut. Bis ich dann ans Walken gekommen bin. Also bewusst schnelles Gehen mit Abrollen des Fußes, ohne dieses beim Laufen, beim Joggen, ist es ja eher ein Springen. Das ist das Optimale. Also beide Beine in der Luft und dann eigentlich auf den Ballen landen, so wie die Tiere das auch machen. Zum Lauf physiologischen Fragen werde ich dann noch kommen. Also Walken. Ich merke, wenn ich zu schnell werde, also bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 9 Stundenkilometern, fange ich an aufzugaloppieren, sage ich immer, also vom Traben ins Galoppieren, dann fange ich wie die Geher, also wie die Geher, die ja nicht joggen dürfen, dann kriegen die einen Strafpunkt und dürfen nur 7 Strafpunkte haben, dann werden sie disqualifiziert, merke ich sofort während des Walkens, wenn ich zu schnell bin, dass ich nicht walke, sondern jogge. Dann geht meistens mein linkes Knie zu, ich merke das und kann dann auch letzten Freitag beim Halbmarathontraining mit einem runden Tritt, gar nicht unbedingt sehr viel langsamer, aber mit einer Konzentration, dass ich wieder mit dem Fuß abrolle, den Schmerz während des Trainings im linken Knie so reduzieren, dass ich auch noch weiterlaufen könnte und eben auch am Sonntag, also heute in 3 Wochen, beim Marathon gewisse Zipperlein überlaufen kann, indem ich mich wirklich konzentriere auf ja, die Qualität des Gehens, des Walkens beim Marathon. Also so eine Art mentales Training während des Wettkampfs. Und jetzt komme ich zu meinem, ich sag mal Mentor, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe den immer schon begleitet, den Herbert Steffny. Herbert Steffny ist ein Marathonläufer, einer der besten Marathonläufer Deutschlands aller Zeiten. Und der hat ein Buch geschrieben, für mich die Bibel des Marathontrainings, des Lauftrainings, des Trainings, fast überhaupt für Bewegungs- und Ausdauersportarten. Also gar nicht nur für Laufen, auch für Walken logischerweise. Und an diesem Buch habe ich mein Marathontraining ausgerichtet, habe das natürlich adaptiert auf die Geschwindigkeiten, die ich im Walken dann schaffen kann, also deutlich weniger als laufenderweise. Und auf die Endzeiten und auch das Training da ein bisschen adaptiert. Und das Buch ist ein riesiger Quell von Trainingslehren. Und meine KI-Assistenten haben das Buch als Buchtipp zusammengefasst. Das erste Viertel des Buches wird nun von meinen beiden KI-Assistenten aufgearbeitet und sehr spannend euch dargeboten. Und wer nicht auf die Zusammenfassungen 2, 3 und 4 warten kann, kann sich dieses Buch ja gerne bei Amazon und Co. bestellen. Bis später.
Stell dir mal vor, Laufen, jahrhundertelang, ne? Eher was für die, sagen wir mal, Unterschicht oder ein paar Exoten. Aber seit Mitte der 80er Jahre, da ist es in Deutschland richtig explodiert. 5 Millionen Menschen, Wahnsinn, schnüren hier regelmäßig die Laufschuhe. 5 Millionen. Fast schon so eine stille gesellschaftliche Erwartung, oder? Findest du nicht?
Total faszinierend, dieser Wandel. Von so einer Randerscheinung zu etwas, das fast schon dazugehört. Ich finde es sehr spannend, was das eigentlich über uns aussagt. Über unsere Gesellschaft, über den Stellenwert von Gesundheit, weißt du?
Genau darum geht's. Und unser Kompass für diese Reise ist heute Herbert Steffnys Das große Laufbuch. Vom richtigen Einstieg bis zum Marathon. Manche nennen es ja die Bibel des Laufsports, kennst du es?
Klar, ein Klassiker. Super detailliert, egal ob Anfänger oder Marathonläufer, da findet jeder was.
Richtig. Und wir wollen heute die wichtigsten, vielleicht auch überraschendsten Erkenntnisse für dich rausfiltern. Sozusagen dein persönlicher Wissenssprint zum Thema, damit du dieses Laufphänomen in Deutschland verstehst, deine Vorteile erkennst und siehst, wie du selbst profitieren kannst, ohne dich von der Informationsflut überwältigen zu lassen. Klar soweit?
Auf jeden Fall. Bin gespannt.
Okay, steigen wir direkt ein. Wenn wir uns diese Entwicklung des Laufens in Deutschland anschauen, was fällt Steffny da besonders auf?
Also was er sehr stark hervorhebt, ist diese Verschiebung. Laufen war mal eine Marotte, so eine Modi-Erscheinung und jetzt ist fast schon ein Muss.
Krass eigentlich, oder?
Total. Früher, wie gesagt, eher was für die, naja, untere Klasse. Und heute, da laufen Macher und Manager, Direktoren, Politiker, Promise, schreibt Steffny. Nie komplette soziale Metamorphose. Was glaubst du, steckt dahinter?
Mehrere Faktoren, denke ich. Natürlich das gestiegene Gesundheitsbewusstsein. Aber vielleicht auch, dass Laufen so einfach ist. Man braucht nicht viel, kann fast überall loslegen. Und klar, das Image hat sich gewandelt. Nicht mehr nur Qual, sondern Statussymbol für Fitness und Disziplin. Steffny erwähnt ja auch, dass Firmen wie Prudential in den USA schon in den 80ern gemerkt haben, gesunde Mitarbeiter lohnen sich, weniger Krankheit, mehr Produktivität. Also der positive Effekt, der wurde schon früh erkannt.
Wichtiger Punkt. Gut. Es geht längst nicht mehr nur ums persönliche Wohlbefinden, sondern hat auch handfeste wirtschaftliche Auswirkungen. Apropos, lass uns mal über Herbert Steffny selbst sprechen. Wer ist dieser Mann eigentlich? Und warum sollten wir ihm zuhören?
Also Steffnys Leben war ja von Anfang an vom Laufen geprägt. Sein Bruder, Marathonläufer bei Olympia, hat ihn da sicher früh beeinflusst. Aber was ihn wirklich glaubwürdig macht, ist seine eigene Karriere. Top-Jugendathlet, dann eine Phase, wo es nicht lief und dann wieder zurück an die Weltspitze. Er kennt die Höhen und Tiefen des Leistungssports.
Absolut. Und er ist nicht nur ehemaliger Weltklasseläufer, sondern eben auch Naturwissenschaftler mit Doktortitel. Dazu jahrzehntelange Erfahrung als Trainer, von Anfängern bis zu Profis. Diese Mischung aus Wissenschaft und Praxis ist schon stark.
Ja, er kombiniert Theorie und Praxis auf eine echt seltene Art. Wenn wir jetzt mal zu den Gründen kommen, warum Menschen heute laufen. Steffny spricht ja von Genussläufern. Was treibt die an?
Da gibt es viele Motive. Die Figur, klar, Gesundheit natürlich, aber auch Entspannung, mehr Lebensqualität. Interessant finde ich auch den Punkt, dass manche im Laufen die Herausforderung suchen, die ihnen im Job fehlt.
Spannender Kontrast zu den Läufern der 70er, die viel stärker auf Leistung fixiert waren. Die Motivation hat sich scheinbar verschoben.
Total. Früher ging es primär um Bestzeiten. Heute, beim Marathon, nicht mehr unbedingt. Der soziale Aspekt, das Erlebnis, die Teilnahme an coolen Events wie dem Weinmarathon oder dem Honolulu-Marathon, das zählt auch. Und was sagt Steffny zu diesem biologischen Kick beim Laufen?
Er erklärt das mit unserem Belohnungssystem. Beim Laufen werden Glückshormone freigesetzt. Serotonin, Endorphin. Evolutionär sinnvoll. Denn das Haffen und Vorfahren bei der Jagd oder beim Sammeln durchzuhalten, ein natürlicher Anreiz für Bewegung sozusagen.
Quasi eine natürliche Droge, wie Steffny sagt, aber er warnt eben auch, die Dosis macht das Gift, vernünftig bleiben ist wichtig.
Richtig. Und wie sieht Steffny das Laufen über die rein körperliche Ebene hinaus?
Das ist eine ganzheitliche Reise zu sich selbst. Schönes Bild, oder?
Er betont, dass selbst ältere Leute, die anfangen zu laufen, damit ja aktiv was für sich tun. Nicht nur Sport, sondern Selbstfindung. Steffny wirft ja auch einen Blick auf die afrikanischen Läufer. Was sind da seine Beobachtungen?
Ja, die Wunderläufer aus Kenia und Äthiopien. Oft aus einfachen Verhältnissen, als Kinder schon kilometerweit zu Fuß unterwegs. Grundfitness quasi von klein auf.
Laufen ist da auch mehr als nur Sport. Es ist Teil des Lebens. Und Steffny erzählt die Geschichte von Addis Abebe, der 1999 für den Weltrekord eine irre Summe Geld bekam. Umgerechnet 22 Millionen Euro Kaufkraft in Äthiopien. Enorme Motivation für junge Talente.
Ja, Wahnsinn. Das zeigt die Bedeutung des Laufsports dort. Ja. Und Steffny war ja selbst in Afrika trainieren.
Genau. Er beschreibt die einfachen Bedingungen, Lehmhütten, kaum Infrastruktur. Krasser Gegensatz zu dem, was wir hier für nötig halten. Und er erzählt, wie er von barfüßigen Einheimischen abgehängt wurde. Demütigende Erfahrung. Zeigt, dass es nicht nur auf Hightech-Ausrüstung ankommt. Aber zurück zur Motivation. Warum überhaupt laufen? Steffny zitiert Schopenhauer.
Ja, sehr treffend. Gesundheit ist gewiss nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Viele fangen erst an zu laufen, wenn die Fitness nachlässt, Herzrasen kommt, man zunimmt, ne, Krise hat, ist es nicht sinnvoller, vorher aktiv zu werden. Aber Was versteht Stephanie überhaupt unter Fitness?
Er unterscheidet zwischen einer allgemeinen Definition, also Ernährung, Beweglichkeit, Wohlbefinden und so weiter, und nährspezifischeren, die sich auf die Leistungsfähigkeit und das Herz-Kreislauf-System bezieht. Für unsere Gesundheit ist vor allem die Ausdauerfitness entscheidend.
Und da kommt das gute alte, wer rastet, der rostet, ins Spiel.
Genau. So, Körper braucht Trainingsreise. Stephanie verweist auch auf den ganzheitlichen Ansatz Anima Sana in Corpore Sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, und die WHO-Definition von Gesundheit als vollständiges Wohlbefinden, körperlich, geistig, sozial. Also Gesundheit ist viel mehr. Apropos, lass uns über Joschka Fischer sprechen.
Ja, der Joschka, inspirierend. Vom übergewichtigen Politiker zum Marathonläufer. Mit nur 40 Jahren, 112 Kilo schwer, Angst vor Herzinfarkt. Sein Wendepunkt. Was waren denn seine ersten Gedanken zum Laufen?
Er fand es, Zitat, sterbenslangweilig, nervtötend und ätzend. Aber er wusste, Laufen verbrennt Kalorien und stärkt das Herz. Also fing er an, heimlich, nachts, mutig, trotz Abneigung.
Und wie hat sich seine Einstellung zum Laufen dann entwickelt?
Interessanterweise wurde es für ihn zu Stressbewältigung, Meditation und die natürlichste Droge. Mit 50, 75 Kilo leichter lief er den Hamburg-Marathon in 3 Stunden 41. Später noch New York und Berlin unter 4 Stunden. Tolles Vorbild. Aber Stephanie erwähnt ja auch, dass es für Fischer später wieder schwierig wurde.
Ja, die Politik, der Job als Außenminister, das Laufen blieb auf der Strecke, er nahm wieder zu. Schade, dass er den Weg zurück nicht mehr gefunden hat. Aber was sind denn jetzt die gesundheitlichen Vorteile, die über die Gewichtsabnahme hinausgehen?
Ausdauertraining wirkt sich positiv auf viele Systeme aus. Fettverbrennung, Atmungssystem, Herz-Kreislauf-System. Stärkt das Herz, die Lunge, hält die Gefäße elastisch, verbessert die Blutfettwerte. Kraftsport ist zwar besser für Muskeln und Knochen, aber die Kombination ist ideal. Und selbst Moderate Training, Walken oder leichtes Joggen tut dem Bewegungsapparat gut.
Ja, kann sogar helfen, Knochenschwund zu verlangsamen. Und die kontinuierliche Belastung beim Laufen ist oft besser als kurze, intensive Belastungsspitzen. Aber Stephanie betont ja auch die mentalen und emotionalen Aspekte.
Stimmt. Bewegung an der frischen Luft, Natur erleben, Balance zwischen Körper, Geist und Seele, das allgemeine Wohlbefinden, das eigene Körperbild. All das wird positiv beeinflusst. Und Stephanie sagt, diese Effekte kommen vor allem durch sanfte Fitness-Joggings, nicht durch Extremes-Training. Wichtig für alle, die vielleicht Angst vor zu viel Intensität haben. Stephanie erzählt ja auch die Geschichte von dieser Frau, die ihren Cholesterinspiegel senken konnte.
Ja, die Teilnehmerin seines Seminars. Sie verbesserte ihre Halbmarathonzeit und senkte ihren Cholesterinspiegel deutlich, indem sie langsamer lief. Konnte sogar ihre Medikamente absetzen. Ihr Kardiologe war so begeistert, dass er selbst mit Ausdauertraining anfing. Tolles Beispiel. Aber jetzt zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Stephanie sagt ja, auf viele haben wir selbst Einfluss. Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress, erhöhte Cholesterin, Blutzucker oder Blutdruckwerte merkt man oft lange nicht. Aber in Kombination sind sie gefährlich. Und klar, Alter und Gene spielen auch eine Rolle.
Wichtig ist, sich der Risiken bewusst zu sein. Und was rät Stephanie zur Einschätzung des persönlichen Risikos?
Er sagt unbedingt den Arzt fragen, um das individuelle Risiko zu kennen. Gerade über 35 mit Risikofaktoren, orthopädischen Problemen oder starkem Übergewicht, das ist ein Check-up wichtig. Blutuntersuchung, Belastungs-EKG, Ultraschall von Herz und Gefäßen. Lieber vorher abklären. Und Stephanie räumt ja auch mit den typischen Ausreden auf, warum man nicht laufen kann.
Oh ja, der Teil ist super. 12 Ausreden von ich laufe schon genug im Alltag bis ich habe schon genug Stress oder allein ist langweilig. Und er kontert die so schön auf ich habe schon genug Stress, antwortet er. Laufen ist kein Stress, wenn Sie es sanft betreiben, bauen Sie sogar Stress ab. Es ist dann eine Oase der Entspannung.
Klasse. Und was ist mit dem Jojo-Effekt? Wie erreicht man nachhaltige Veränderungen?
Stephanie sagt, weg von kurzfristigen Diäten hin zu einer grundlegenden Umstellung des Lebensstils, wie bei Joschka Fischer, der sein Leben komplett umgekrempelt hat. Langfristig denken, nicht nur schnelle Lösungen suchen. Realistisch gesehen, wie viel Zeit muss man pro Woche fürs Laufen einplanen?
Stephanie rechnet mit 5 Stunden, inklusive Laufen, Gymnastik, Duschen, Umziehen. Ungefähr so viel wie ein gemütlicher Kneipenabend, sagt er. Klingt machbar, oder? Und Alter ist kein Hindernis, richtig?
Absolut nicht. Stephanie sagt ganz klar, für Laufen ist man nie zu alt. Im Ausdauersport lässt die Leistung im Alter langsamer nach als in anderen Sportarten. Joschka Fischer hat ja auch erst spät angefangen. Stephanie spricht hier von Eustress, positivem Stress.
Eine gesunde Herausforderung. Zusammenfassend, Laufen hat sich in Deutschland stark entwickelt und bietet viele Vorteile. Es ist für fast jeden geeignet, egal wie alt oder fit man ist. Hauptsache, man findet den richtigen Ansatz für sich.
Und wenn man Stephanies Buch so liest, was wäre dann ein kleiner Schritt, den unser Zuhörer diese Woche machen könnte, um das Laufen für sich zu entdecken? Darüber kannst du ja mal nachdenken. Das war jetzt nur ein kleiner Einblick. In den nächsten Folgen gibt's mehr. Wer es nicht abwarten kann, sollte sich Stephanies Buch holen. Quasi die Bibel des Laufsports.
Ja, Das war jetzt ein Teil des Buches über das Laufen von Herbert Steffni. Ich wollte noch was dazu sagen zum Walken. Ich bin 2012 bin ich in London gewesen bei den Olympischen Spielen und habe mir dann, ich war nur 3 Tage da, am letzten Wochenende die 50 Kilometer gehen der Männer angeschaut. Und da waren die mehrfach am Backhaus, also am Buckingham Palace, und liefen dann rum, war total warm. Und habe ich mir die mal angeguckt, auch gefilmt. Und habe ich eben gesehen, wie knapp die mit ihrer hohen Geschwindigkeit von ungefähr 14 Stundenkilometern am Joggen sind. Die dürfen 7 Mal dürfen die sich eine rote oder gelbe Karte einfangen. Und erst das beim 8. Mal fallen die raus. Ich habe hinterher auf die Ergebnisse geguckt. Und die ersten 6 oder 7 oder 8 hatten mindestens 6. Viele hatten sogar 7 rote Karten. Das heißt, die gehen bis an das, an den Übergang des Gehens zum Laufen. Da tasten sie sich quasi ran. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, zu probieren, wie schnell ich mit Walken vorankomme und ob das eine Alternative zum Joggen ist, vor allem, weil ich damals schon gemerkt habe, immerhin 13 Jahre her oder jetzt 12,5 Jahre her, dass ich meine Knie merke, wenn ich jogge, aber durchaus 40 Kilometer wandern kann, wo ich eben ja nicht diese Stoßbelastung habe. Und dann bin ich schon nach dem Marathon in nach dem Gehen schauen in London mal mit Hunden zusammen gewalkt und habe versucht, wie schnell ich den Walken schaffen kann oder fast die ganze Strecke walken. Und da habe ich gemerkt, eine Geschwindigkeit, die zwar deutlich unter meiner Jogginggeschwindigkeit war, aber dieselbe Strecke, ca. 10 Kilometer, mit ganz viel weniger muskulären Problemen. Ich habe die Muskeln weniger gemerkt, ich habe meine Gelenke gar nicht gemerkt. Ich konnte nach viel weniger Tagen wieder trainieren und seitdem habe ich das Walken entdeckt und dann auch das Marathontraining oder den Marathon-Wettkampf als solchen immer wieder im Hinterkopf gehabt, aber erst vor 3 Jahren, stimmt nicht, vor 2 Jahren, meinen ersten Marathon gemacht, also mit 55, genau, vor 2 Jahren in Hamburg. Und dieses Jahr mache ich meinen 3. in Hamburg und vielleicht mache ich noch einen 2. vielleicht in Köln oder auch sogar in Venedig dieses Jahr. Genau, das jetzt mal zum Training in Bezug auf Ausdauersport und Marathon. Jeder Ausdauersport, egal ob ihr nun schwimmt oder ob ihr lauft, ob ihr geht, ob ihr wandert, ob ihr walkt, ob ihr Nordic walkt, ob ihr im Winter langlauft in Skating-Stil oder normal oder was ihr auch ausdauermäßig macht, besorgt euch dieses Buch von Herbert Steffni oder wartet, bis ich euch darauf vorbereite, was er so an Inhalten für euch anzubieten hat. In 2 Wochen geht es weiter. In 2 Wochen gibt es dann die 2. Folge. Die wird auch nochmal über den Ausdauerbereich gehen. Dann gehe ich ein bisschen noch in die Feinheiten. Es wird wieder einen Täter der Woche geben. Meine KI-Assistenten werden bestimmt auch wieder Beiträge dazu beisteuern. Und dann 2 Wochen später, Anfang Mai, ist hier dann schon der Lockdown zu Ende, also der Corona-Lockdown. Und dann geht es natürlich in die 2. Folge der Akte Corona. Die Akte Corona, die 1. Folge, habt ihr vor 2 Wochen hören können. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört doch bitte rein. Und als Grundlage für jedes Training, für jeden Sport, für jedes Sporttraining, für jedes Ausdauertraining, für jede Bewegung ist natürlich die Gehirnfunktion. Und in den ersten Folgen, Anfang Januar, Februar und März, habt ihr sehr viel über das Gehirn gelernt. Hört doch nochmal da rein und falls ihr noch gar nicht reingehört habt, würde ich euch empfehlen, diese Folgen unbedingt anzuhören, weil diese auch teilweise immer wieder Grundlage sind für die Bewegung und für das Training und für den Sport. Tschüss!
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als True Mate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr.